ARD.
Endlich kürzere Wartezeiten in der Notaufnahme, wie ein neues Gesetz dabei helfen soll.
Ermittler haben eine riesige Plattform mit kinderpornografischem Material lahmgelegt und sie haben Tatverdächtige festgenommen.
Und es fahren so viele Autos wie noch nie auf unseren Straßen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Mittwoch haben wir, Mitte der Woche, 9. Oktober. Guten Morgen, ich bin Marlies Schaum.
Moin.
Aus Köln und das ist der Moritz Zacho aus Hannover. Und ihr hört uns natürlich, klar, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
So, wenn es gut läuft, ne, dann warten wir bald alle in der Notaufnahme im Krankenhaus nicht mehr so lange. Das wäre ja schön. Die Bundesregierung plant nämlich eine sogenannte Notfallreform. Und das bedeutet wirklich, wenn die so umgesetzt wird, dass Rettungsdienste und Notaufnahmen entlastet werden sollen. Die Arbeit für das Klinikpersonal soll dann entspannter werden, damit dann am Ende auch unsere Versorgung insgesamt besser funktioniert.
Der Bundestag, der berät heute über diese Pläne der Bundesregierung. Fakt ist ja einfach, das kennen bestimmt viele von euch, dass die Notaufnahmen in Deutschland überlastet sind. Das liegt auch daran, dass viele Menschen kommen, die wahrscheinlich keine Notfälle sind.
Es gibt halt einfach sehr viele Lappalien, worüber man sich halt ärgert, wo man sich denkt, ach, ihr hättet aber auch zum Hausarzt gehen können, ne?
Das sagt Sandra Müller. Die arbeitet im Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Und deshalb ist auch das Kernstück dieser geplanten Notfallreform eine sogenannte Akutleitstelle. Also von denen soll es ganz viele geben. Und bei denen sollen die Patienten sozusagen am Telefon vorsortiert werden. Die sollen uns die Entscheidung abnehmen, ob ein Besuch beim Hausarzt reicht oder ob wir eben doch in die Notaufnahme ins Krankenhaus müssen. Momentan ist das eben noch nicht so, haben wir noch nicht. Und das führt wohl oft zu Stress bei allen Beteiligten, sagt auch der Mediziner Wolfgang Ritter aus München.
Wir haben einfach eine totale Fehlsteuerung im System. Bedeutet, dass der Patient ja eigentlich entscheiden muss, wo er hingeht und was er in Anspruch nimmt. Er wird nicht an die Hand genommen und durch das System geleitet. Das ist einfach wichtig.
Man muss vielleicht dazu sagen, die Menschen kommen bestimmt nicht absichtlich extra in die Notaufnahme, um da irgendwas zu verstopfen. Es gibt einfach verschiedene andere Gründe. Die haben Schmerzen, ihnen tut was weh und haben halt keinen Termin mehr beim Hausarzt bekommen und denken, ach, gehe ich halt in die Notaufnahme. Oder sie haben keinen Termin beim Facharzt bekommen und wissen nicht weiter. Oder es ist Abend und spät oder Wochenende und man will aber doch irgendwie auf einmal noch abklären, was da gerade los ist im Körper, was einen da so plagt. Und wenn das zusammenkommt, kommt natürlich so eine Notaufnahme schnell an ihre Grenzen.
Ja, total. Kann man ja auch verstehen. Also war in meinem Fall mal so, ich hatte den Arm angebrochen, wollte dann natürlich auch wissen, was ist eigentlich los, was sind das für Schmerzen. Ich habe dann wirklich Stunden gewartet in der Notaufnahme. Dann habe ich aber gelernt, das liegt wohl daran, dass Krankenhäuser nach dem sogenannten Triage-System arbeiten. Das bedeutet, akutere Notfälle werden eben immer vorgezogen, egal wie lange man dann oder ich dann auch schon gewartet habe. Es macht ja auch Sinn. Ich hätte vermutlich aber auch trotzdem kürzer gewartet, wenn vielleicht manche mit ihren leichteren Beschwerden einfach zum Hausarzt gegangen wären. So, und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dem schwebt mit der Notfallreform jetzt vor, dass wir eben künftig vorsortiert werden, wenn wir entweder die Notrufnummer 112 oder die Nummer des kassenärztlichen Notdienstes anrufen. Das ist, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die 116, 117. Und da werden wir dann beraten, wenn wir uns Sorgen machen, weil was wehtut.
Es soll auch einen Anreiz geben, damit wir da alle anrufen, statt einfach in die Notaufnahme zu laufen. Denn wer da anruft, der wird bevorzugt behandelt. Also soll dann auch kürzer warten als jemand zum Beispiel mit dem gleichen angebrochenen Arm wie Moritz damals. Ja, aber Moritz hat vielleicht vorher nicht angerufen, Pech gehabt. Kommt Marlies zuerst dran. Diese Beratung über die 116 117 soll tatsächlich auch rund um die Uhr verfügbar sein. Die soll auch per Video funktionieren für Menschen, die vielleicht nicht ganz so mobil sind. Und wenn man dann da anruft, egal ob per Video oder ohne, dann gibt es da durchaus Menschen, die auch Ahnung haben. Also das sind medizinische Fachangestellte. Die schreiben dann eben mit, was man so erzählt, was einen plagt. Und die Infos können dann weiterverarbeitet werden.
Genau, die schätzen das ein, dann ob ein Patient ins Krankenhaus geschickt wird oder in eine Notfallpraxis oder ob dann vielleicht auch einfach ein Termin beim Hausarzt reicht.
Das ist das eine, das Vorsortieren. So, aber ein weiteres Kernstück dieser geplanten Notfallreform sind die sogenannten integrierten Notfallzentren. Die sollen noch ganz neu geschaffen werden, sollen Zentren direkt im Krankenhaus oder ganz nah dran. Das ist so eine ähnliche Idee wie bei dem Anruf. Also in diesem integrierten Notfallzentrum passiert die Erstberatung. Also ich schildere dort dann nochmal, was ich habe und die Fachleute entscheiden dann vor Ort, wo sie mich hinschicken. Also da wird man nicht behandelt in diesem Zentrum, sondern die entscheiden, wer einen im Krankenhaus dann behandeln sollte.
Ja genau, sind dann so vorgeschaltete Stellen. Die Hoffnung in die integrierten Notfallzentren und auch in die Akutleitstellen, die ist natürlich groß, vor allem aus Sicht der Ärzte. Denn es ist gerade so, jeder dritte Patient müsste momentan nicht zwingend in die Notaufnahme. Es gibt da aber noch einen Haken, denn so eine rund um die Uhr Akutleitstelle am Telefon, können wir uns denken, braucht natürlich viel Personal. Nicola Bulinger-Göpfert ist eine Hausärztin aus Pforzheim und sie ist auch Vorsitzende des Hausärzteverbands und sie fragt sich schon, wo das herkommen soll, das Personal.
Die Hausärztinnen und Hausärzte werden in der Regelversorgung zu den normalen Sprechzeiten in ihren Praxen gebraucht und können eben nicht parallel für den 24/7 Notfalldienst zur Verfügung stehen.
Das ist den Krankenkassen, die für die Akutleitstellen zuständig sind, auch durchaus bewusst, aber so eine richtige Lösung haben sie auch noch nicht.
Also, fasse ich für uns nochmal zusammen. Damit diese geplante Notfallreform wirklich gelingen kann, kommt es vor allem darauf an, dass wir ausreichend Personal in den Leitstellen haben, also da, wo wir anrufen. Dann brauchen wir natürlich auch genug Personal in den Notaufnahmen. Und wir brauchen Patienten, die vielleicht nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Notfallambulanz rein wollen. Klingt nach viel Arbeit, aber ja. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der hofft, dass er das alles im kommenden Jahr noch umsetzen kann.
Unsere Kurznachrichten.
Hurricane Milton nähert sich dem US-Bundesstaat Florida. Hunderttausende Menschen sind in der betroffenen Region aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Der Hurricane erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde. Er könnte in der Region der schlimmste Wirbelsturm der letzten 100 Jahre werden. In der kommenden Nacht soll Milton dann die Küste Floridas erreichen. US-Präsident Biden hat wegen des Sturms seine Reise nach Deutschland abgesagt. Eigentlich sollte er sich hier am Wochenende unter anderem mit anderen Staatschefs treffen, um über Hilfen für die Ukraine zu sprechen. Das wird jetzt anders sein. An der geplanten Konferenz nimmt er dann wahrscheinlich nur digital teil.
Die Polizei in Dortmund hat gestern Abend einen Auftritt von Greta Thunberg verboten. Die war ja mal Klimaaktivistin, jetzt setzt sie sich vor allem für die Rechte der Palästinenser ein. Gestern wollte Thunberg in einem pro-palästinensischen Protestcamp neben der Uni in Dortmund auftreten. Aber die Polizei stuft Thunberg als gewaltbereit ein und hat befürchtet, dass wegen ihr so viele Menschen nach Dortmund kommen könnten, dass die Lage außer Kontrolle gerät. Deshalb das Verbot. Den Dortmunder Palästina-Unterstützern hat Thunberg mit ihrem geplanten Auftritt mehr geschadet als genützt. Also auch das Protestcamp, das es dort seit Mai gab, muss jetzt abgebaut werden.
Die EU-Kommission hat eine Idee vorgestellt, die die Warteschlangen an Flughäfen verkürzen soll. Ein digitaler Reisepass für Smartphone. Damit kann man seine Daten dann vorab an die Behörden schicken. Die digitale Kontrolle soll dann für jeden mit Reisepass innerhalb der EU gehen. Über die Vorschläge verhandeln noch das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten.
Es gibt eine gute Nachricht heute Morgen, die aber gleichzeitig auch sehr, sehr bedrückend ist. Und deshalb vorab, also wir sprechen jetzt gleich über einen Ermittlungserfolg rund um Kindesmissbrauch. Aber wenn euch dieses Thema zu sehr belastet, dann könnt ihr jetzt in der Folgenbeschreibung sehen, bei welcher Minute wir uns mit dem nächsten Thema befassen.
Ja, aber eigentlich ist es ja eine sehr gute Nachricht, die wir jetzt haben, ne? Ermittler aus NRW haben es geschafft, Männer zu verhaften, die im Netz massenhaft Bilder und Videos von Kindern veröffentlicht haben, denen sexualisierte Gewalt angetan wird. Die Seite, auf der sie das hochgeladen haben, die ist lahmgelegt. Die Plattform kann nicht weiter genutzt werden. Und das ist auch eine wirklich sehr große Plattform. Hunderttausende User auf der ganzen Welt sollen darauf zugegriffen haben.
Und jetzt sitzen 6 Männer in Untersuchungshaft, alles Deutsche aus verschiedenen Bundesländern. Die sollen diese Plattform betrieben haben, zusammen mit weiteren Menschen. Die wohnen allerdings nicht in Deutschland. Das alles soll im Darknet passiert sein, diesem dunklen, verborgenen Teil des Internets, der ja so besonders verschlüsselt ist. Also die Webseiten dort findet man nicht über die üblichen Suchmaschinen. Da braucht man schon eine bestimmte Software für.
Ja, und aus diesem Grund fühlen sich eben viele Menschen im Darknet anonym und denken, man könne sie eben nicht zurückverfolgen, von wo aus sie da auf die Plattform zugreifen. Aber das ist nicht unbedingt so, denn auch die Polizei kennt natürlich das Darknet und ermittelt auch schon lange dort. Und sie wird auch immer besser darin, Kriminelle da zu finden und auch zu identifizieren.
Das dauert allerdings. Also in diesem konkreten Fall, über den wir heute sprechen, haben Ermittler 4 Jahre lang vorher schon daran gearbeitet, die mutmaßlichen Betreiber der Plattform zu finden. Und es war dann letztlich auch der Hinweis eines Tatverdächtigen aus einem ganz anderen Fall, mit dem die Polizei in NRW es dann geschafft hat, hier mutmaßliche Täter zu finden. Die haben dann vor 2 Wochen Häuser und Wohnungen durchsucht, haben Menschen festgenommen. Damit die Ermittler aber bei solchen Durchsuchungen überhaupt ausreichend Beweise dann finden für spätere Prozesse, müssen die tatsächlich vorher stundenlang Material sichten. Allein in diesem Fall, über den wir gerade sprechen, haben die Behörden bei einem einzigen Tatverdächtigen mehr als 3 Millionen Fotos gefunden, auf denen zu sehen ist, wie eben Kindern und Jugendlichen sexualisierte Gewalt angetan wird. Und man muss das ja sich nochmal vor Augen halten. Also hinter jedem Foto, jedem Video steht da ein Mensch, ne, der sich nicht wehren kann. Und ich denke mal, da geht's euch wie mir. Da sperrt sich eigentlich bei mir im Gehirn alles. Ja. Man will das gerne ausblenden. Das überfordert einen ja fast, wie grauenhaft das ist.
Ja, Überforderung ist da auch wirklich das richtige Wort. Geht mir auch ganz genauso. Das überfordert einen gedanklich wirklich, wenn man über so ein Thema spricht. Die Polizei in Duisburg hat jetzt gestern gesagt, dass in diesem aktuellen Fall dann auch nur Ermittler dabei waren, die sich freiwillig gemeldet haben. Und einer, der das in der Vergangenheit gemacht hat, ist Kai-Arne Geiler. Der leitet inzwischen eine Ermittlungskommission bei der Polizei in Duisburg. Aber vor Jahren musste er einen Verdächtigen überwachen, der Falschgeld hergestellt hat. Und Kai-Arne Geiler musste deswegen dann auch die Online-Aktivitäten des Mannes überwachen.
Ich war frisch Vater und das Erste, was ich mir angucken durfte, morgens früh um 7 Uhr, wenn ich meinen Rechner angeschaltet habe, waren die kinderpornografischen Inhalte, die der Tatverdächtige nachts neben dem Herstellen von Blüten konsumiert hat. Das habe ich mir einen Tag angeguckt, habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Mir war damals schon klar, dass es sowas gibt. Das war ein Schock für mich und ich war froh, als ich das Verfahren damals dann beenden konnte und mich mit anderen Dingen wieder beschäftigen durfte.
Und die Bilder sind da ja das eine, was diese Arbeit sehr schwer macht. Das andere ist wirklich die schiere Menge, diese Masse an Material, das da gesichtet werden muss. Das hat auch der Polizeipräsident von Duisburg, Alexander Dieselhuis, gestern nochmal gesagt.
Sprich zu wissen, ich habe noch ganz viele Festplatten, die ich nicht gesichtet habe. Und jedes Video könnte ein aktiver Missbrauch sein. Und abends in den Feierabend zu gehen, nach vielen Überstunden oft und trotzdem zu sagen, wenn in diesen Festplatten, die ich noch nicht gesehen habe, der aktive Missbrauch ist, dann wird das Kind jetzt weiter missbraucht, weil ich nicht weiterarbeite. Was natürlich falsch ist, die Kolleginnen und Kollegen können nicht mehr als arbeiten. Aber dass man sich diese Frage stellt, sich Vorwürfe macht, sich das noch mehr unter Druck setzt, ist enorm.
Man könnte das alles eigentlich auch eine künstliche Intelligenz machen lassen und das wird tatsächlich bei diesem Thema auch immer wieder gefordert.
Ja, die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen will zum Beispiel mehr Geld, um mithilfe von künstlicher Intelligenz diese Massen an Bildern und Videos und Chats einfach schneller sichten zu können. Um sich da generell besser auf solche Fälle einstellen zu können, sind in den Bundesländern über die vergangenen Jahre auch zentrale Ansprechstellen für Cybercrime geschaffen worden. Und dahinter verbergen sich dann Spezialistinnen und Spezialisten, die sich nur mit Verbrechen im Internet beschäftigen und die dann auch eben die einzelnen Polizeidienststellen unterstützen können. Da geht es dann auch nicht nur um Kinderporno-Plattformen, sondern auch um Hacks oder um andere digitale Verbrechen.
Aber hier in Nordrhein-Westfalen, bei mir, da gibt es zum Beispiel seit 4 Jahren eine Abteilung in so einer zentralen Stelle, die kümmert sich nur um Missbrauch und Kinderpornografie im Netz. Und die Behörden sagen, dass diese Abteilung schon 24.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet habe. Falls ihr jetzt noch mehr darüber wissen wollt, wie die Polizei in solchen Fällen vorgeht und arbeitet, wir haben eine Doku, das WDR euch verlinkt, in unserer Folgenbeschreibung. Da kommen wirklich sehr viele Ermittlerinnen und Ermittler zu Wort. So, liebe Leute, etwas, was wir alle schon immer geahnt haben, hat das Statistische Bundesamt uns jetzt bestätigt. Da, halte ich fest, wo der öffentliche Nahverkehr richtig gut funktioniert, da fahren die Menschen weniger oft mit dem Auto.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch deine Interpretation.
Nächster.
Nee, klar. Du hast dir ja eine Statistik angeguckt vom Statistischen Bundesamt, wie viele Autos es in Deutschland gibt. Und da dann die Schlussfolgerung, ne, die wenigsten Autos gibt es in Ballungszentren, in den großen Städten. Da muss der ÖPNV also gut sein. Am allerwenigsten Autos gibt es in Berlin. Das Bundesamt zählt dafür alle Autozulassungen einfach durch und schaut sich dann an, wie viele Autos auf 1000 Einwohner kommen. Und im Saarland gibt es aktuell die meisten Autos.
Das heißt jetzt aber nicht, dass Busse und Bahnen im Saarland am schlechtesten funktionieren. Es gibt ja noch andere Gründe, warum Menschen Autos kaufen. Zum Beispiel, weil sie sich es einfach leisten können und gerne Autos mögen oder vielleicht auch, weil sie in einem Bundesland wohnen, in dem es nicht so viele Menschen gibt, aber viel Platz und weitere Wege.
Insgesamt können wir euch für euer nächstes Quizwissen dann noch sagen, in Deutschland sind gerade so viele Autos unterwegs wie noch nie, heißt in Zahlen 49 Millionen Autos. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie viele erwachsene Menschen es in Deutschland eigentlich gibt, 50 Millionen. Also könnte man jetzt sagen, dass rein statistisch fast jeder erwachsene Mensch ein Auto besitzt. Rein statistisch.
So sieht das aus, wenn der Moritz mit Statistik umgeht. Fakt ist, die Zulassungen steigen weiter.
Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr ein Auto? Und wenn ja, wie viele? Könntet ihr vielleicht darauf verzichten? Oder wollt ihr überhaupt verzichten? Oder habt ihr euch vielleicht sogar erst vor kurzem ein Auto gekauft? Erzählt es uns doch mal, schreibt uns, wie ihr mögt, entweder eine Sprachnachricht bei WhatsApp oder auch eine Mail. Die ganzen Infos, wie ihr uns erreicht, stehen in der Folgenbeschreibung.
Ich habe mir überlegt, weil ja heute Mittwoch ist, ne, und man sich schon aufs Wochenende freut, habe ich aber noch was, was dir vielleicht für den Tag und das Leben an sich so ein bisschen Hoffnung machen könnte.
Okay.
Ist dir nicht vorher erzählt, weil ich fand es irgendwie ganz witzig. Die Ratten in New York, ne, die sind ja eine Megaplage. Und weißt du, wie die jetzt versuchen, diese Ratten ja in den Griff zu kriegen?
Sag mal.
Die verabreichen denen jetzt ganz besonders leckere Leckerli, in denen Verhütungsmittel drin sind.
Ach Quatsch.
Irre, oder?
Ja, ja, wirklich.
Ich fand das mega schlau. Mich begeistern ja schlaue Ideen.
Ich war vor ein paar Tagen noch in New York und zwei dicke, fette Ratten habe ich gesehen. Da musste man auch schon mal kreischen. Es ist definitiv ein Problem dieser Stadt, ja.
Das möchte ich jetzt hören, wie du kreischst. Aber egal, vielleicht morgen. Ne? Ich vielleicht finde mich morgen nicht da. Morgen ist Nina Häuser mit Moritz am Start. Dann kannst du kreischen.
Ganz genau. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich schon drauf und habt erstmal einen schönen Tag.
Bis bald. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.